Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Abend. Ob es vermessen ist oder doch realistisch, wird sich zeigen. Jedenfalls hat FIFA-Präsident Gianni Infantino heute gesagt, dass er von vollen Stadien ausgeht, wenn in knapp 2 Jahren die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Noch wird wegen Corona vor leeren Rängen gespielt, so auch heute Abend in der 2. Liga. Ein Duell im Mittelfeld der Tabelle stand an zum Abschluss des 19. Spieltages. Hannover gegen Osnabrück. Ergebnis 1:0. Tabea Kunze war dabei.
Der Sieg für Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück war knapp, aber hoch verdient. Und der Mann des Abends war ein Abwehrspieler. Timo Hübers köpfte in der 55. Minute mit dem Rücken zum Tor das entscheidende 1:0 für Hannover. Osnabrücks Torwart Philipp Kühn kam dabei zu halbherzig aus seinem Kasten gelaufen. Bereits in der ersten Halbzeit vergaben die 96er gute Chancen, hätten außerdem noch einen Handelfmeter bekommen können. Der VfL blieb offensiv harmlos. Als der Ball kurz vor Schluss zum vermeintlichen Ausgleich im Tor lag, stand vorher ein Osnabrücker im Abseits. Insgesamt ist es für die Gäste die 5. Niederlage in Folge. Hannover muss das Aufstiegsrennen nach diesem Sieg immerhin noch nicht komplett abhaken.
2014 wurde er Weltmeister, jetzt spielt er gegen den Abstieg. Am letzten Tag des Transferfensters ist Sami Khedira von Juventus Turin zu Hertha BSC gewechselt. Dazu aus Berlin Astrid Kretschmer.
Sami Khedira ist jetzt ein Herthaner und der prominenteste Transfer der Winterperiode. Der Rio-Weltmeister kehrt 10,5 Jahre nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Real Madrid in die Bundesliga zurück. Der defensive Mittelfeldspieler kommt aus Italien von Juventus Turin. Wie lange Khedira in Berlin bleibt, ist offen. Vertragsdetails wurden zunächst nicht bekannt. Mit Khedira kommt ein Führungsspieler mit einem Maximum an Erfahrung, aber ohne Spielpraxis. Bei Juve aussortiert, saß er nur noch auf der Bank. Der 33-Jährige soll Herthas recht junge Mannschaft im Abstiegskampf führen, auf dem Platz und in der Kabine. Es ist eine Korrektur der Personalpolitik vom Sommer. Bei allen hochbegabten Jungtalenten gab es bei Hertha bisher keine Hierarchie. Die Aufgabe bei Hertha ist für den ehemaligen Nationalspieler als Soforthilfe herausfordernd. Die nächsten Gegner heißen Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Personell nachgebessert hat Hertha zudem mit Außenbahnspieler Nemanja Radonjic. Der 24-jährige serbische Nationalspieler kommt auf Leihbasis von Olympique Marseille zunächst bis zum Saisonende.
Mal wieder bringt Corona die Planungen im Sport durcheinander. Dieses Mal trifft es RB Leipzig. Dessen nächstes Spiel in der Fußball-Champions League gegen Liverpool kann wahrscheinlich nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund dafür sind die neuen deutschen Einreisebeschränkungen. Matthias Friebe berichtet.
Ein Heimspiel gegen den FC Liverpool wird es nicht geben für RB Leipzig im Champions-League-Achtelfinale. Die Partie, die am 16. Februar angesetzt ist, ist betroffen von den neuen deutschen Einreiseregeln, die vorübergehend bis zum 17. Februar gelten. Seit Samstag dürfen Fluggesellschaften in der Regel keine Menschen mehr nach Deutschland bringen, die aus besonders von der Corona-Mutation betroffenen Gebieten kommen. Dazu zählt auch Großbritannien. Wie das Bundesinnenministerium heute auf Anfrage der deutschen Presseagentur mitteilte, werde es auch für Profisportler keine Sonderregeln geben. So kann das Spiel nicht in Leipzig stattfinden. Wie es nun weitergeht, dazu hat sich die Europäische Fußballunion UEFA noch nicht geäußert. In der Gruppenphase der Champions League sahen die Corona-Regularien der UEFA vor, dass Spiele auch an einem neutralen Ort ausgetragen werden können. Für die beginnende K.O.-Phase ist ein entsprechendes Dokument noch nicht veröffentlicht. Andere Alternative ist der Tausch des Heimrechts. So könnte Leipzig am 16. Februar zuerst an der Anfield Road antreten. Die Leipziger Mannschaft darf danach auch wieder nach Deutschland einreisen, weil von der Regelung alle diejenigen ausgenommen sind, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Sollten die Einreisebestimmungen bis dahin wieder geändert sein, würde man dann am 10. März zu Hause gegen das Team von Jürgen Klopp spielen. Dafür müssten der FC Liverpool und die UEFA aber noch zustimmen.
Dass Twitter, Facebook und Co. zwar Netzwerke sind, aber nicht unbedingt immer sozial. Dafür gibt es reihenweise Beispiele. Zuletzt mussten dort einige britische Fußballprofis rassistische Anfeindungen über sich ergehen lassen. Rückendeckung für die betroffenen Sportler und Kritik an Twitter und Co. kommt jetzt aus der Königsfamilie und zwar von Prinz William. Aus London der Bericht von Christine Heuer.
Prinz William ist sauer. Rassistische Beschimpfungen, ob auf dem Spielfeld, auf den Tribünen oder in den sozialen Medien, sind verabscheuungswürdig und müssen sofort aufhören. So steht es in der Erklärung Williams, der auch Präsident des englischen Fußballverbands ist. Jeder trage Verantwortung für ein Umfeld, in dem solche Beschimpfungen nicht toleriert werden, auch die sozialen Medien. Und dann knüpft sich der Mann, der später einmal englischer König werden soll, Twitter, Instagram und Co. direkt vor. Es müsse jede mögliche Anstrengung unternommen werden, um Spieler und alle anderen Nutzer auf den Plattformen vor rassistischen Beleidigungen zu schützen. Wann immer es möglich ist, müssten Hassreden im Netz offline Konsequenzen nach sich ziehen. Der Duke of Cambridge schließt sich damit dem Protest der Spielervereinigung PFA an. Sie hatte den Social-Media-Betreibern vorgeworfen, sich nicht genug gegen rassistische Angriffe auf schwarze Fußballprofis einzusetzen. Die PFA unterstellt den Plattformen sogar fehlenden Willen, Rassismus zu bekämpfen. Eine ganze Reihe schwarzer Ex-Profis berichten dieser Tage im englischen Fernsehen, dass Beleidigungen zu ihrem Alltag gehören. Sie fordern rechtliche Schritte gegen die Angreifer, dafür müssten die Anbieter sich stark machen. Auslöser der jüngsten Debatte waren Twitter-Posts von Marcus Rashford. Der schwarze Nationalspieler, Star bei Manchester United und wegen seines Engagements für Kinder aus armen Familien ein britischer Nationalheld, schrieb am Samstagabend über rassistische Beleidigungen gegen ihn. Kurz zuvor hatten auch andere schwarze Spieler über solche Angriffe berichtet.
In einer Woche beginnt in Cortina d'Ampezzo in Italien die alpine Ski-Weltmeisterschaft. Letzte Station vor dem Saisonhöhepunkt ist der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. Und dort stand heute der Super-G der Damen auf dem Programm. Martin Raspe.
Die Generalprobe für die WM ist Kira Weidle nur bedingt gelungen. Das erhoffte Top-15-Ergebnis im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft hat sie als 24. klar verfehlt, nimmt aber trotzdem das Gefühl mit zur WM, dass sie auch im Super-G allmählich die Sicherheit gewinnt, die sie in der Abfahrt schon hat. Top-Favoritin auf WM-Gold im Super-G ist Lara Gut-Berami. Wie schon am Samstag war die Schweizerin auch heute stärkste Läuferin auf der Kandahar und feiert mit dem erneuten Erfolg einen Garmisch-Doppelsieg. Petra Vlhová aus der Slowakei und Tamara Tippler aus Österreich folgen auf den Plätzen 2 und 3.
Bei den Olympischen Winterspielen ist Bobfahren ein fester Bestandteil. 2022 bei den nächsten Spielen wird sogar eine weitere Disziplin hinzukommen, Monobob bei den Frauen. Bei den Paralympics hingegen bleibt die Sportart weiter außen vor, wie Philipp Seitz berichtet.
Zur Debatte stand Bobfahren 2026 bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo ins Programm aufzunehmen. Doch das Internationale Paralympische Komitee hat sich jetzt dagegen entschieden. Begründung ist, dass der Sport in zu wenigen Nationen professionell ausgeübt werde. Laut dem IPC sind es 10. Die Grenze für die Aufnahme ins Paralympische Programm zieht das IPC bei 12 Ländern und verlangt, dass eine Sportart dort über 4 Jahre regelmäßig und in großem Umfang betrieben wird. Da half es Parabob auch nicht, dass im Winter 2019-2020 16 Nationen an internationalen Wettkämpfen teilnahmen. Könne die Sportart diese Teilnehmerzahlen aufrechterhalten, habe sie eine starke Position, 2030 Teil der Winterspiele zu werden, hieß es vom IPC. Deutsche Athletinnen und Athleten gehören im Parabob derzeit nicht zur Weltspitze.
Seit dem Wochenende ist es amtlich. Das frühe Ausscheiden bei der letzten Europameisterschaft war für das dänische Handballnationalteam der Männer lediglich ein Ausrutscher. Der Beweis dafür ist der Weltmeistertitel, den die Dänen gestern im Finale gegen Schweden holten. Heute sind sie zurück nach Hause geflogen und in ihrer handballbegeisterten Heimat feierlich empfangen worden, beobachtet von Carsten Schmiester.
Wer siegen kann, der kann auch feiern. Die Dänen haben das, Berichten aus dem Umfeld der Mannschaft zufolge, bis in den frühen Morgen eindrucksvoll bewiesen, mit entsprechenden Folgen allerdings. Das Fernsehen zeigte müde, aber glückliche Weltmeister nach der Landung, gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang in der Hauptstadt. Noch aus dem Flugzeug raus hatte jemand im dänischen Luftraum einen Kampfjet der Luftwaffe mit rot-weißem Leitwerk und grüßendem Piloten gefilmt. Eine Ehreneskorte für die laut Schlagzeilen wahlweise WM-Helden oder sogar Angehörigen der dänischen Dynastie. Das steht für die Herrscher des Handballs. Kopenhagens Flughafenfeuerwehr ließ die Mannschaftsmaschine durch ein riesiges Wasserspalier rollen. Aus einem Hubschrauber wehte die dänische Flagge, während die Presse nach dem Titelgewinn vor allem einen Spieler feiert, nämlich Torhüter Niklas Landin vom deutschen Meister THW Kiel. Alle seien Weltklasse gewesen, schrieben Handballexperten, aber er habe gespielt wie von einer anderen Welt. Selbst die Schweden bedankten sich beim siegreichen Nachbarn und ihrem Torhüter für die Show, so die Zeitung Südsvenskan. Und niemand am anderen Ufer des Öresunds zwischen Kopenhagen und Malmö war wohl böse, dass die Pfeiler der großen gemeinsamen Brücke nach dem dänischen Titelgewinn auch auf schwedischer Seite in den Farben der Sieger angestrahlt wurden. Rot-Weiß natürlich.
Kurz nach dem Ende der Handball-WM in Ägypten kommen Zweifel auf, wie dicht die sogenannte Blase war, in der das Turnier stattfinden sollte. Zwei Bundesliga-Profis, die bei der WM dabei waren, sind mittlerweile positiv auf Corona getestet worden. Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt und Philipp Kusmanowski von der TSV Hannover-Burgdorf. Das war Sportaktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und tschüss.